Einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten. Herzlich willkommen zum Podcast von WIMAKLER für mehr Erfolg in der Versicherungsbranche. Hier dreht sich alles um euch. Tipps und Tricks für nachhaltigen Erfolg und vieles mehr.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Heute die nächste Folge mit unserem Anwalt Markus Scholz. Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich. Wir hatten es ja anpromotet. Es haben sich auch in der Zwischenzeit einige gemeldet, die gesagt haben, hey, das war wichtig, das war sinnvoll, dass ihr diese Folge gebracht habt. Deswegen, Markus, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Und ja, herzlich willkommen zu der nächsten Folge.
Ja, vielen Dank, Najim. Freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, wir hatten beim letzten Mal einiges erzählt zum Thema Kündigung und mulmiges Bauchgefühl, rechtliche Unterschiede, Buchauszug und so weiter und so fort. Und haben dann am Ende gesagt, wir widmen uns in dieser Episode dem Thema Haftung als Makler und Vertreter, weil mir wurde immer erzählt, wenn du Makler wirst, dann bist du immer mit einem Bein schon gefühlt im Knast. Deswegen, lieber Markus, erzähl mir gerne, was das Ganze auf sich hat und wie die Haftung als Makler letztendlich wirklich sind.
Ja, da schließt sich auch im Prinzip der Kreis zur letzten Folge. Denn in der Tat wird die Thematik Haftung eines Maklers oft von vielen Strukturvertrieben instrumentalisiert. Ja, also genau mit dieser Aussage, die du gerade gesagt hast, die höre ich täglich. Als Makler bin ich doch mit einem Bein im Knast. Das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Das schon mal als Spoiler vorweg. Wir können uns das gerne mal im Detail näher angucken. Um das Haftungsprinzip so ein bisschen zu verstehen, muss ich mal ein bisschen ausholen. Da kommen wir auch wieder zu der Einleitung der letzten Folge, 84er versus 93er, also Vertreter versus Makler, wo ist da der Unterschied? Der macht sich auch in der Haftung bemerkbar. Denn der Vertreter, der haftet ausschließlich für die Produkte, die sein Dienstherr, sei es der Versicherer, sei es der Strukturvertrieb, auch anbietet. Das heißt, im Rahmen dieses in der Regel sehr engen Portfolios muss er dann auch dem Kunden das Produkt anbieten, das für die Interessen des Kunden nach seiner fachlichen Meinung das Beste ist. Das hat der Makler nicht. Der ist nicht eingeschränkt. Der guckt alles, was ist auf dem deutschen Markt möglich und muss daraus das für das Interesse des Kunden seiner fachlichen Meinung nach beste Produkt anbieten. Und das war es im Wesentlichen schon zum Haftungsunterschied. Also der Makler ist halt der sogenannte Sachverwalter des Versicherungsnehmers in dem Fall. Ne? Also der Makler, was man daraus mitnimmt, da gibt es auch die Augen- und Ohrrechtsprechung des BGH, ne, um das mal einzuordnen. Der Vertreter sitzt immer im Lager des Versicherers, ist also gar nicht für den Kunden da, sondern für den Versicherer. Der Makler hingegen ist im Lager des Versicherungsnehmers, ist sein direkter Ansprechpartner, die haben die Kundenbeziehung. Die sind, heute würde man wohl sagen, die Buddies, während halt der Vertreter eher der Buddy vom Versicherer ist. Ne? Für den Kunden schwer zu verstehen. Ja. Ja, im Prinzip redet man gerade, wenn es beispielsweise zu einem Konflikt im Versicherungsfall kommt, gerade mit dem Feind.
Genau, und das ist, glaube ich, einfach nochmal von meiner Sicht zu erklären, weil es gab im Strukturvertrieb eine Krankenkasse, die mussten wir immer vermitteln und mussten dem Kunden auch immer sagen, das ist das Gelbe vom Ei. Oder eine Depotbank. Und als Makler habe ich irgendwann gemerkt, die Gesellschaft XY ist besser, aber warum hatten wir die im Portfolio nicht? Ich meine, berate Kunden so, wie du selbst gerne beraten werden möchtest und so weiter und so fort, war ja der Slogan. Aber warum hatten wir das nicht? Weil der echte Unternehmer wahrscheinlich keine Vereinbarung oder keine Kooperation mit dieser Versicherung hatte oder bevorzugt gerne eine Gesellschaft gespielt hat, damit wir da die Zielvorgaben erreichen als großes Unternehmen. Ich glaube, also das wurde mir dann später bewusst. Und ja, am Ende des Tages, wir sind ja immer ehrlich hier in diesem Podcast und es ist mir auch wichtig, dass alle das verstehen. Wenn du in einem Strukturvertrieb arbeitest, hast du gewisse Vorgaben. Bedeutet, du weißt, Krankenkasse spiele ich das, Zahnzusatz spiele ich das und so weiter und so fort. Es ist einfacher. Aber du stehst am Ende des Tages nicht immer, also du triffst nicht immer das Gelbe vom Ei an Produkten. Das heißt, als Makler musst du dich der Herausforderung stellen, dich auch damit zu befassen, okay, welche Krankenkasse kann ich überhaupt anbieten und welche ist für den Kunden welche ist dann für den Kunden am Ende sinnvoll? Also man hat ein höheres Aufkommen an Arbeit, aber das ist auch nur einmalig so. Das ist ja nicht jede Woche muss ich jetzt schauen, okay, welche Krankenkasse, welche private Krankenversicherung sind. Und man muss sich einmal wirklich damit beschäftigen. Was ich aber euch sagen kann, wenn ihr euch einmal wirklich damit beschäftigt habt, dann seid ihr viel besser und viel sicherer in der Beratung, als wenn ihr, nehmen wir mal ein Beispiel, Krankenkasse mit blauem Logo muss ich jetzt vermitteln, bin aber eigentlich ehrlich gesagt gar kein Freund davon und jeder Kunde liest doch online irgendwie, dass das nicht so cool ist. Und jetzt habe ich innerhalb von 10 Sekunden eine neue Krankenkasse vermittelt, weil ich die im Portfolio habe, die sind 18 Mal in Folge die beste Krankenversicherung in Deutschland geworden. Da muss ich dem Kunden gar nichts erzählen, warum er wechseln soll und so weiter und so fort, weil man googelt, wer ist die beste Krankenversicherung, zack, der Kunde sagt, ja, will ich haben. Und deswegen, es ist eine kleine Herausforderung, aber auch dahingehend mit unserem Videokurs, mit unserem Podcast wird eine Folge geben, ehrliche Beratung, werdet ihr all diese Informationen geteilt bekommen, wo ihr einfach wisst, okay, das, das und das ist sinnvoll und deswegen das zu vermitteln.
Genau, ja, ich kann ja mal zwei Beispiele aus der Praxis bringen.
Jawohl.
Der Versicherungsvermittler, also Versicherungsvertreter, Vermittler sind beide, der Versicherungsvertreter schließt eine private Krankenversicherung ab, ne, von seinem Versicherer. Und die Versicherungsnehmerin sitzt also bei ihm im Büro und sagt, oh, mein Kind ist jetzt 18 geworden, wie sieht es denn mit einer BU aus, also mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Und dann sagt dann der Versicherungsvertreter, brauchen Sie nicht mit 18. Also ich weiß nicht, ob ihr keine Lust habt, also entweder hatte sie keine Lust, Geld zu verdienen oder kannte ihre Produktpalette nicht. Ne? Mhm. Also dachte wahrscheinlich, geht nicht. Allerdings haben wir hier eine anlassbezogene Beratung, die wird geschuldet. Ne? Also wenn die eine BU im Portfolio haben, dann muss die beraten, weil durch die Frage wurden Anlass bezogen. Ja. Das würde ein Makler per se erstmal nicht passieren. Ne? Weil der hat natürlich einen BU im Bestand. Eine andere Geschichte, die es auch relativ deutlich zeigt, ist die Vermittlung einer Gebäudeversicherung. Der Vertreter schließt dann, der hat ein, zwei Produkte in der Palette, der Kunde kommt, sagt, ich möchte meine Immobilie versichern, ein Betrieb war es in dem Fall, da haben wir eine Betriebshaftpflichtversicherung und dann hat er die halt abgeschlossen übers Internet. Jetzt war das eine Papierfirma und 20 Meter Luftlinie war eine Schmiederei, wo ständig Funken fliegen. Ach. Einmal schlechter Wind und schon brennt das Ganze und dann hat man natürlich irgendwann mal gefragt, waren sie denn mal vor Ort und haben sich da mal die Umgebung angesehen? Nö, habe ich nicht. Zack, ist man in der Falschberatung drin. Das darf man so nicht, weil Gefahrerhöhung hätte man alles angeben müssen und so weiter. Versicherer hat gesagt, hättet ihr mit zahlen müssen. Ne? Deswegen Falschanzeige, deswegen sind wir raus hier. Ne? Ein Makler wird vom eigenen Standing schon vor Ort fahren, sich das angucken und so weiter. Das hat mit der Haftung per se relativ, also es ist gleichbleibend. Ne?
Ja.
Beide haften da gleich. Und ich habe in der Praxis einfach, weil es einfach, also das ist jetzt allerdings auch meine persönliche Erfahrung, ich habe eher Vertretungsfälle von Vertretern als von Maklern. Ne? Weil Makler von sich aus, wenn sie im Job halt sind, also die haben halt eher eine Kundenbindung. Ja. Die müssen und die wollen das Beste für den Kunden rausholen. Und dazu gehört natürlich auch eine sorgfältige Beratung. Und die Beratungsleistung, die unterscheidet sich nur darin, dass der Versicherungsvertreter nur die Beratung innerhalb seiner Produktpalette schuldet und der Makler halt so ziemlich alle in Frage kommenden Versicherungsprodukte.
Jawohl.
Ja. Also ist das billiger Quatsch, dass der Makler mehr haften würde als der Vertreter. Also die Praxis zeigt eher Gegenteiliges.
Genau, Freunde. Das ist so ein Thema.
Auch wenn es den schönen Baumarkt-Witz gibt, nichts haftet so gut wie ein Makler, ist das in der Praxis dann doch eher nicht so der Fall.
Tatsächlich hat mich das immer sehr abgeschreckt. Also ja. Und das Problem ist, dass juristisches, rechtliches Deutsch nochmal anders ist als normales Deutsch oder sprechendes Deutsch. Für mich jetzt persönlich, ich habe immer dann ChatGPT genommen und habe die Sachen nochmal, kannst du mir das nochmal in einfach erklären, ChatGPT? Und dann habe ich mich damit noch mehr befasst. Und das ist so eine Herausforderung, die man sich einfach stellen muss, weil die meisten fragen erstens nicht, die beschäftigen sich damit nicht, die akzeptieren einfach diese Aussage, als Makler stehst du mit einem Bein im Knast. Und hinterfragt das. Also wenn euch das jemand erzählt, hinterfragt das doch einfach und sagt, okay, warum stehe ich mit einem Bein im Knast? Ich habe viele kennengelernt, leider Gottes, die als Handelsvertreter auch vorvertragliche Anzeigepflichtsachen irgendwie nicht sauber abgewickelt haben, weil es ging ja nur um eine Hausratsversicherung, wo ich einen Apfel und ein Ei verdiene. Und dann habe ich viele kennengelernt in der Maklerschaft, die gesagt haben, ja, natürlich, dann bin ich zum Kunden gefahren und habe ein Video mit ihm zusammen gemacht, habe die Sachen dokumentiert. Wir haben selber eine Einschätzung gemacht. Warum ist das so? Das möchte ich gar nicht auf die materialistische Schiene bringen. Aber als Makler kriegst du eine Bestandskortage, die dir unheimlich wichtig ist. Du haftest mit deinem eigenen Namen, mit deinem eigenen Firmenlogo und willst nicht, dass es irgendwie durch den Dreck gezogen wird oder ein Kunde irgendwann ein Problem mit dir hat. Und dann gibt es Vertreter, die ein Logo als Dach haben und wenn sie dann ein schwarzes Schaf sind, weil es geht ja nur um eine Hausratsversicherung. Ich habe noch einen Kollegen gehabt, will jetzt gar nicht schlecht über ihn sprechen, weil er ist eigentlich ein feiner Kerl, aber der hat mir damals gesagt, ist doch nur eine Hausratsversicherung, jo, scheiß drauf, machen wir jetzt schnell am Telefon 2 Minuten. Da hat er den Kunden nicht mal Dinge gefragt, wie zum Beispiel, wie groß ist dein Keller, wie groß ist die Wohnfläche da, und ich dachte mir so, ey, ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht einfach am Telefon, ich meine, ich arbeite auch effektiv mit Kunden, auch schon am Telefon was gemacht, aber dann frage ich die alles aus. Und das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, ist ein Kunde, wirklich, der saß dann mit einem Kollegen im Café und die haben dann irgend so ein Spiel gespielt. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, hör mal zu, lieber Kunde, wenn du jetzt keine Lust oder keine Zeit darauf hast, mit mir das Ganze durchzugehen, dann brauchen wir das auch gar nicht abzuschließen, weil auf Biegen und Brechen jetzt Hauptsache Umsatz eingetütet. Ich meine, ich hafte auch dafür. Deswegen lasst uns einmal 10 Minuten Zeit nehmen und machen das sauber und ordentlich. Da hat er sich direkt entschuldigt. Und das ist auch für den Kunden wieder ein großer Mehrwert, weil der Kunde sagt, guck mal, der beschäftigt sich wirklich damit. Und ihm ist es wichtig, dass wir sauber und ordentlich eine Versicherung haben und abschließen. Weil ich sage immer, der beste Berater ist der, der im Leistungsfall auch für dich da ist und nicht einfach nur schnell Abschluss und ciao, ciao und wir sehen uns dann, sondern der auch im Leistungsfall für dich da ist und sagt, hier, das und das können wir so und so machen. Oder hier ein Rechtsanwalt, den ich aus meinem Netzwerk kenne, der sich im Versicherungsrecht bestens auskennt und dich dabei unterstützen kann.
Also besonders häufig hat man das in der Tat in der Personenversicherung. Ne? Da fällt mir das immer wieder auf, gerade so PKV, BU. Wo Vertreter dann gerne auch mal sagen, nee, Rückenschmerzen müssen wir nicht angeben. Ne? Das rächt sich irgendwann. Ne? Und was ich ganz beeindruckend finde, viele Makler, die ich persönlich kenne, die Mandanten von mir sind oder die ich auch Social Media verfolge, die gehen mittlerweile daher. Und da dauert so ein Prozess von der Anfrage, ich hätte gerne eine BU, bis hin zur Übergabe des Versicherungsscheins schon mal 3 bis 6 Monate, weil die wirklich dahergehen, sich sehr ausgiebig auch den Gesundheitsfragen widmen dann auch schon die Patientenakte anfordern, die Patientenakte mit dem Versicherungsnehmer oder potenziellen Versicherungsnehmer durchgehen und dann wirklich sehr akribisch und sehr genau dann das passende Produkt bei dem passenden Versicherer dann raussuchen,
ja,
und sich da sehr viel Gedanken zu machen. Und das mag erstmal mühselig wirken, das lohnt sich aber. Also das wird auch von vielen Kunden sehr hoch honoriert, auch im Sinne von Weiterempfehlung. Hey, da ist einer, der weiß, was er tut. Und vor allem nichts ist ja tödlicher, als dass dann der BU-Fall dann, Gott bewahre, wirklich mal eintritt. Und dann sagt der Versicherer, ja, also mit den Leiden, die wir hier aus der Patientenakte entnommen haben, haben wir sie niemals versichert. Ne? VVAZ, also vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Schön, dass du 10 Jahre Prämien bezahlt hast. Wir zahlen hier aber mal gar nichts.
Wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja viele von, ich habe diese Sache tatsächlich mit der Patientenakte oder der Krankenversicherungsakte habe ich von einem meiner Führungskräfte gelernt, der das wirklich sorgfältig im Strukturvertrieb immer sauber und sorgfältig. Hol dir die Krankenversicherungsakte von der GKV oder von der PKV, weil dann bist du auf der rechtlich sauberen Seite und du weißt, der Kunde kriegt Leistung. Und das mache ich tatsächlich bis heute immer noch, wenn ein Kunde bei uns hier irgendwas, also wenn er sagt, ich habe nie was gehabt in den letzten Jahren, dann machen wir hier die Fragen. Und wenn er bei einer Sache sagt, weiß nicht genau, ey, pass auf, guck mal, es gibt nichts Ärgerliches, als diesen Vertrag abzuschließen, jahrelang zu zahlen, darauf zu hoffen, dass es dann Leistung gibt. Und wenn es dann Tag X eingetreten ist, da hast du auch gar keine Lust und gar keinen Nerv. Ich habe jetzt einige Fälle betreut, leider Gottes, die irgendwann länger krank waren oder auch schwere Krankheiten durchgemacht haben. Und ich sage euch eine Sache, Freunde, es gibt nichts Beruhigenderes, als wenn sich die Frau zum Beispiel meldet oder der Mann selber oder die Person selber und sagt, ey Najim, danke nochmal, dass du uns dahingehend unterstützt hast und danke, dass das alles sauber und einfach abgelaufen ist am Ende des Tages und wir diese große Last, Thema finanzielle Absicherung in so einem Moment dann einfach nicht mehr haben, weil das wissen wir, da ist jemand, der hat sich drum gekümmert und wir haben jetzt Leistungszusage oder Leistungszahlungen bekommen. Also dahingehend, aber mal eine andere Frage, Markus, jetzt habe ich als Makler so einen Maklervertrag und Vollmacht und jetzt habe ich kurz dahingehend, jetzt habe ich so einen Vertrag übertragen zu mir, ich habe jetzt gerade eine private Krankenversicherung mit grünem Logo übertragen zu uns. Der Kunde hat gesagt, der will dort bleiben, der ist happy. Und ich so, okay, check, go. Aber ich habe ja den Antrag nie ausgefüllt und jetzt habe ich diesen Vertrag zu mir übertragen und der alte Berater, der war jetzt ganz böse. Der hat zum Beispiel nicht angegeben, dass der Kunde Raucher ist, dass der Kunde Übergewicht hat und keine Ahnung, vor 3 Jahren auch mal irgendwie beim Arzt war wegen Bandscheibe oder so. Wie hafte ich denn jetzt als Makler?
So, jetzt kommt endlich die Standard-Juristen-Antwort, kommt drauf an.
Sehr gut. Ne?
Und zwar kommt es darauf an, was regelt denn euer Vertrag? Und grundsätzlich haben wir keinen Vertrag, also einfach nur check hands. So, hier kommt dein Bestand, gib mir mal 10 Euro und dann darfst du mal nur 1.000 Kunden behalten und die Bestandsprovision einkassieren. Gibt es in der Praxis natürlich nicht. Sondern Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen werden solche Sachen in aller Regel in ordentlichen Verträge zementieren. Mhm. Nur die Verträge, die haben ganz unterschiedliche Qualität. Also wenn ich einen Bestand übernehmen würde wollen, dann hätte ich da drin gerne einen Ausschluss der Haftung für alle Verträge oder Verbindlichkeiten, die vorher entstanden sind. Sprich auch dieses Beratungsverschulden. Ne? Darauf sollte man, wenn man solche Bestandsübernahmeverträge oder Maklerverträge, welchen Namen man dem Kind auch geben möchte, schon achten, wenn es um diese Thematik geht. Also ich möchte nicht, also es könnte auch mein bester Freund sein, dem ich super vertraue, jeder hat mal einen schlechten Tag. Nur möchte man wirklich, gerade für so eine BU, da ist man ja schnell bei 500.000 Euro Schadenersatz. Hm. Ne? Wenn jetzt angenommen, 25-Jähriger bricht sich das Rückgrat, Das möchte man seine Haftpflichtversicherung nicht aufbürden.
Also wichtig ist es, zusammengefasst, dass man im Maklervertrag Dinge definiert, die einen schützen, dass man ja in so einem Fall dann nicht haftet, korrekt?
Also ja, also ich da habe ich auch wirklich keine zwei Meinungen und das muss auch gar nicht ich sein, aber alles, was mit Verträgen zu tun hat. Ich sehe das immer häufiger und es wird auch mittlerweile wirklich immer schlimmer, dank auch von KI. Ja, du hast es gerade selbst mal angesprochen. Mhm. Ich habe Verständnis dafür, gerade für Jungunternehmer, Startups, dass man überall Kosten spart und leider stellt man fest, oft an der falschen Stelle und das sind die Verträge. Man muss sich ja bewusst machen, das ist das Herzstück einer jeden Tätigkeit. Also ein Makler hat erstmal seinen Bestand und seinen Maklervertrag und seine Maklervollmacht und die soll schon sitzen. Das ist ähnlich wie auch bei einem Gesellschaftsvertrag. Das ziehe ich mir nicht für 0 Euro aus dem Internet. Dann soll ich es lassen. Und also ich habe es mal versucht, ich möchte das auch mal intensiver machen. Gucken, welche Qualität ChatGPT zum Beispiel hat. Aber da muss man sich auch mal ganz klar machen, wenn ich als juristischer Laie mit ChatGPT arbeite, dann weiß ich schon gar nicht, welche Prompts muss ich überhaupt verwenden, damit ich einen halbwegs vernünftigen Vertrag zustande bekomme. Und ich kann es am Ende auch gar nicht bewerten, was ich da bekomme, dass das grafisch toll aussieht und dass da noch Kündigungsfristen drinstehen und so, was man alles im Internet noch findet, klar. Aber ist der Ausschluss richtig formuliert? Ist der Ausschluss dann auch wirksam? Sind die Ausschlüsse drin, die möglich sind? Es gibt einfach so unzählig viele Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, dass ich da wirklich, also an dieser Stelle, wirklich eine Lanze brechen möchte und jedem nur empfohlen, nimmt ein bisschen Geld an die Hand. Es gibt ja tolle Anwälte und Anwältinnen oder auch Unternehmen, die mit Anwälten kooperieren und das dann auch stellenweise kostenlos zur Verfügung stellen, aber aus der Schmiede eines Anwalts, der dafür auch haftet. Im Übrigen, also man hat ja den Doppelschutz. Habe ich einen Vertrag von einem Anwalt, bin ich nicht nur enthaftet durch den Vertrag, sondern wenn der Anwalt Scheiße gebaut hat mit meinem Vertrag, haftet der Anwalt mir dafür. Na, wenn ich einmal sage, hier, der haut mir da unwirksame Klauseln rein, dafür haben wir ja Berufshaftpflichtversicherung.
Hast du eigentlich schon mal den, also es gibt ja so Vorlagen, die bei Maklerpools schon da sind. Ja. Hast du die schon mal von uns mal geprüft, dir angeschaut, die Vorlage oder noch nicht?
Den Auftrag habe ich noch in der Tat, also Tippgeberverträge habe ich schon mal geprüft von V-Makler.
Mhm.
Aber ansonsten hat man mir auch mal gesagt, alles was du kannst, tust nicht umsonst.
Sehr gut.
Oder ein guter Soldat tut nur so viel, wie er muss. Also ohne Auftrag kein Gutachten.
Jawohl. Also Freunde, dahingehend, ne, werden wir jetzt auch nochmal unsere Maklerverträge, super wichtig, nochmal prüfen lassen von Markus, damit wir da auf der sicheren Seite sind und aber auch euch diesen Aufwand abnehmen und sagen, hey, das sind die geprüften Maklerverträge, die wir haben und die könnt ihr im Prinzip, wenn ihr über uns angebunden werdet, auch nutzen.
Genau. Makler? Also, möchte ich wirklich eine Lanze, also sobald man eine Homepage hat, vernünftige AGBs, vernünftiger Datenschutz, vernünftige Verträge, also wenn man eine Gesellschaft gründet, bitte auch einen vernünftigen Gesellschaftsvertrag, das ist wirklich Sparen am falschen Ende sonst und gefährliches Sparen.
Ja.
Und vor allem, man hat ja auch den Vorteil, Gesetze ändern sich ständig oder auch die Rechtsprechung ändert sich ständig und damit auch Verträge. Ne? Es können im Netz super Verträge stehen, die waren auch 1998 grandios von einem Anwalt, der sein Handwerk so perfekt beherrscht, aber dann gibt es 2 BGH-Rechtsprechungen und 3 Klauseln davon sind heute Murks. Weil sich die Gesellschaft und die Sichtweisen der Gerichte halt geändert haben.
Deswegen ja, und die Makler, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit vom Maklervertrag. Und was hat dieser Maklervollmacht, die Maklervollmacht auf sich?
Ja, das ist im Prinzip die testierte Sachverwaltung. Ne? Das, als Makler ist man etwas sehr, sehr Besonderes. Also man ist besonderer, als man eigentlich sein will. Ne? Der BGH, der hat gesagt, die Pflichten eines Maklers gehen weit. Das ist die Sachwalterentscheidung. Also der Makler, der wird auf einen Protest gestellt, dass er ganz vergleichbar mit einem Anwalt, mit seiner Vollmacht, für die Interessen seines Kunden tätig wird. Und das wird halt auch in dieser Maklervollmacht wiedergespiegelt.
Gut, zum Daily Business, Markus, damit die Jungs und Mädels das da draußen auch nochmal hören. Ich habe früher für einen Kunden, der hat mir seinen Ordner mitgebracht, da habe ich den Ordner genommen, die ganzen Kündigungen fertig erstellt und habe die dem Kunden gegeben. Der Kunde musste das dann ausdrucken, unterschreiben und dann per Post oder dann eins gescannt wieder an den Versicherer schicken. Mittlerweile ist es so, dass wir die Verträge ganz einfach digital ins CRM einspielen können und dann einfach auf einen Klick Kündigung drücken können und das System die Kündigung automatisch an den Versicherer schickt mit unserer Maklervollmacht. Da stehen da drin, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte unser Kunde bla 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 den Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen. Anbei erhalten Sie die Maklervollmacht. Das erspart einem unendlich viel Zeit. Also wirklich, wenn ich überlege, so ein Ordner, dann die Kündigung und Name eintragen und Datum und das alles fertigstellen, einzelne Dateien. Und der Kunde kriegt direkt die Kündigungsbestätigung nach Hause, ist mega happy. Wir sind im CRM, sehen wir, der Kunde hat die Kündigungsbestätigung bekommen, der Kunde hat eine Standwertmitteilung bekommen. Alles siehst du als Makler im Prinzip ein über das CRM, was mir persönlich im Strukturvertrieb, ich weiß jetzt nicht, wie alle Vertriebe und Ausschließlichkeiten arbeiten, aber als Makler habe ich das Gefühl, dass so Thema Digitalisierung und auch Kommunikation zwischen Versicherer, Makler und Kunde viel einfacher gestaltet wird und man irgendwie schneller up-to-date ist und da nicht irgendwie nochmal anrufen muss und nochmal nachhaken muss und so weiter und so fort, weil man kriegt alles direkt über das CRM gestellt. Also das ist ein Riesenvorteil mit dem Maklervollmacht, die Kündigung rauszuschicken oder der Kunde, es hört sich jetzt böse an, Freunde, aber es ist wirklich so. Und die, die schon länger im Vertrieb sind, die kennen auch diese Leichen im Keller. Ich bringe mal ein, zwei Beispiele und zwar, jetzt kommt eine Antragsnachbearbeitung, Kunde XY, ist er, keine Ahnung, was für einen Schulabschluss hat er? Ich kenne sehr viele aus Vertrieben, die dann einfach schreiben, Schulabschluss, Abitur und Unterschrift vom Kunden gesetzt und rausgeschickt. Weil ich rufe doch jetzt nicht den Kunden an und sage, hey, guck mal, füll mal das Ding hier aus. Ich will doch schneller befördert werden. Ich will doch schnell, dass das Ding polisiert wird. Ich will doch schnell die Kohle auf dem Konto bekommen. Und das zum Beispiel, dieser Arbeitsaufwand hast du als Makler erstens gar nicht. Also erstens der psychologische Druck. Dazu gibt es auch eine Folge. Psychologischer Druck im Strukturvertrieb. Ich war, glaube ich, einer der richtig gebrandmarkten, war davon, täglich sich Herausforderungen zu setzen und daran zu arbeiten, befördert zu werden. Aber Thematik, ich habe jetzt eine Maklervollmacht, schicke jetzt mit der Maklervollmacht die Antragsnachbearbeitung raus und sag, der Kunde hatte ein Abitur gemacht oder einen Realschulabschluss oder hat einen Bachelor eingetütet oder was auch immer. Allein nur deswegen, auch für den Kunden. Ich hatte eine Kundin, ich mache mal ein paar Beispiele, haue ich mal raus, was eine Maklervollmacht für Vorteile hat. Ich hatte eine Kundin, die hat mich angerufen, hat gesagt, Najim, ich hatte gerade einen Autounfall und ich weiß nicht, ob ich Teilkasko, Vollkasko oder was auch immer habe. Und sie sagt, okay, dann was willst du jetzt von mir wissen? Hilf mir bitte schnell. Okay. Es war jetzt einfach, weil ich bin einfach ins System gegangen, habe die Daten mir gezogen, habe gesagt, hier, das Auto hatte eine Vollkaskoversicherung. So, dann habe ich aber, weil es ein Bestandsübertrag war, nicht gesehen, ob die Kundin Vollkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung, mit 500, mit 150, was auch immer hat. Und jetzt passiert eigentlich Folgendes, man ruft den Kunden wieder an und sagt, ja, du hast eine Vollkasko, aber keine Ahnung, wie hoch. So, und der Kunde ist ja gerade aufgebracht, der hat auch gar keine Lust, jetzt bei der Versicherung anzurufen und danach zu fragen. Also was ist der große Vorteil jetzt bei uns gewesen? Ich habe die Versicherung angerufen und habe gesagt, hier, der Vermittler, Maklervollmacht liegt euch schon vor. Dann fragen die immer so, ja, Adresse und Geburtsdatum vom Vermittler oder sowas, einfach legitimationstechnisch, dass das passt. Das Witzige war, einmal habe ich angerufen und da hat der Telefonist mir gesagt, also Geburtsdatum und ich so 11.01.94 und der so, ihr Sternzeichen? Ich gelacht. Also Steinbock, machte, okay, ich habe jetzt einfach mal nur gefragt, legitimationstechnisch, weil sie haben das hier so runtergerattert, wie als würden sie das ablesen. Ich so, ja, weil ich Druck habe. Ich muss schnell die Sachen, die Informationen bekommen. Naja, auf jeden Fall Legitimation am Telefon auch super cool mit der Maklervollmacht. Und dann hatte ich die Infos direkt. Und das würde im Prinzip, wenn eine Maklervollmacht nicht vorliegen würde, eher schwieriger werden. Wobei der Kunde dann selber anrufen muss und das im Prinzip klären muss. Also Maklervollmacht für mich im Daily Business, abseits der juristischen Sache jetzt, ein großer Hebel, um schneller mit dem Kunden zusammenarbeiten zu können oder für den Kunden etwas zu erledigen.
Genau, dadurch spiegelt sich das ja auch wieder, was wir auch gesagt haben, dass der 93er, also der Makler, ja eben im Lager des Kunden ist, also für den Kunden da. Die haben noch eine ganz andere Beziehung und dadurch auch ganz andere Möglichkeiten, im Interesse des Kunden tätig zu werden.
Markus, ich habe noch eine Frage an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja vom Strukturvertrieb wechseln und dann den Handelsvertreter 3.0 spielen. Hinsichtlich, ich arbeite jetzt mit einem Maklerpool zusammen und auf Biegen und Brechen mache ich alles darüber. Ist es wirklich so oder sollte jeder Vermittler jetzt aus nicht rechtlicher Sicht, ich frage mal so aus deiner Erfahrung, ist es sinnvoller, sich auch so aufzustellen, dass man mehrere Maklerpool-Anbindungen hat, oder würdest du grundsätzlich empfehlen, immer mit demselben Pool zu arbeiten und zu sagen, dass darauf setze ich auf ein Pferd? Weil es ist ja nicht angesehen. Maklerpool mag das ja nicht, wenn man Geschäft A einreicht und B einreicht. Aber es gibt halt viele Makler da draußen, die denken, weil sie zum Beispiel einen Vertrag unterschrieben haben mit dem Maklerpool, also eine Anbindung zum Maklerpool haben, dass dort im Kleingedruckten drin steht, dass sie ausschließlich nur diesen Maklerpool vermitteln dürfen.
So einen Vertrag würde ich zum Beispiel nicht unterschreiben wollen. Also würde ein Mandant mir so einen Vertrag vorlegen, würde ich sagen, diese Klausel muss da raus. Und ich persönlich, und da spielt dann durchaus aber auch eine rechtliche Komponente mit dabei, würde dazu neigen, wenn sich ein Makler nach außen hin als freier Makler verkauft, dann dürfte er sich im Innenverhältnis auch gar nicht an einen Maklerpool festbinden. Weil Maklerpools haben auch nur eine gewisse, wenn auch sehr vielfältige Produktpalette, aber die bieten halt auch nicht alles an. Und wir hatten ja schon gesagt, ich als Makler, ich muss im Interesse meines Kunden ihm das beste Produkt anbieten. Und wenn ich mich dann aber auf der einen Seite hat genau dieses Mindset der Kunde. Ne? Wenn ein Kunde sich dafür entscheidet, hey, ich möchte einen Makler beauftragen, dann gehe ich davon aus, am Ende des Tages wird er mir das beste Produkt anbieten. Und ich würde getäuscht werden, wenn ich eine feste Bindung zu einem Maklerpool habe, für das ich ausschließlich tätig bin. Ne? Und also die, mit denen ich zusammenarbeite, die haben im Durchschnitt also mindestens so 2,5 Maklerpools. Das ist der rechnerische Durchschnitt. Und das ist auch dem geschuldet, dass auch Maklerpools in verschiedenen Produkten verschiedene Stärken haben. Also man kann den einen Maklerpool benutzen und da super seine Versicherungsverträge anbinden und machen ja viele Makler. Und bei dem anderen Pool, der ist in Finanzprodukten wieder stärker und innovativer, da treibe ich meine Kunden hin, die ich in Finanzierungssachen berate.
Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, Thema Freiheit. Als Makler beziehungsweise als Handelsmakler nach § 93 bist du frei in deiner Gestaltung, in deiner Unternehmung. Alles gehört dir. Es ist dein Unternehmen, deine Firma und so weiter und so fort. Du haftest, ja, aber im sinnvollen Stile, also im positiven Stile. Du hast eine gewisse Verantwortung gegenüber deinem Kunden, was du als Handelsvertreter nicht hast. Und du stehst nicht mit einem Bein im Knast, nein, sondern bist da aufgrund der Thematik, dass du den Kunden unterstützt, auf seitens des Kundens. Und wenn du ein sauberer Berater bist und gutes Geschäft machst und so weiter und so fort, wird dir das auch nie um die Ohren fliegen. Tipp von uns, den Maklervertrag nochmal sich anschauen und prüfen lassen. Tipp von uns, Maklervollmacht mit dem Kunden immer gegenzeichnen, damit du auch für den Kunden aktiv ihn unterstützen kannst und beraten kannst und so weiter und so fort. Und dahingehend
würde ich noch einen Tipp vielleicht ergänzen. Bei Haus, wo wir bei den Verträgen sind, Protokollierung. Ne? das A und O einer jeden Beratung ist die Protokollierung. Und da würde ich auch wirklich nicht auf Standardvorgaben setzen, denn die fliegen einem um die Ohren. Ne? Weil man hat dann, man hat ja in der Regel hat man ja sein iPad vor Ort und dann tippt man ein, ja, ich habe ihn überberaten, zack, zack. Gehört überhaupt nicht zu dem Versicherungsprodukt. Dann hat man da plötzlich so Klauseln drin über eine Gebäudeversicherung, die jetzt aber gerade mit der PKV überhaupt nichts zu tun hat. Und dann weiß auch der Richter sofort, okay, da fand keine Beratung statt. Ne? Das ist eine EDV-Klausel, eine Automatisierung, die da drin ist. Die wurde mir nicht vorgelegt, die wurde nicht erklärt. Die kann ich so ja nicht ernst nehmen. Ne? Also da werden mittlerweile die Versicherungskammern, und man muss sich halt auch klar machen, im Versicherungsrecht, das ist eine Spezialmaterie. Da sind nicht nur Fachanwälte für Versicherungsrecht, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, sondern auch die Gerichte haben Spezialkammern, wo auch die Richter sehr geschärft sind und hohe Kompetenzen im Versicherungsrecht haben und aufgrund der ständigen Wiederholung auch ein Gespür für die Praxis haben. Also da, das wird unsagbar häufig vernachlässigt.
Also Gesprächsdokumentation, Gesprächsnotiz, Gesprächsprotokoll, wie man es auch nennen mag, ist sehr, sehr wichtig. Kurze Frage dahingehend, Markus. Zum Beispiel, ich fülle immer diese Gesprächsnotiz mit meinen Kunden aus und nehmen wir mal an, der Kunde sagt zu allen Gesundheitsfragen, nee, hatte ich nicht, in den letzten 5 Jahren alles super, alles cool. Dann schreibe ich in die Gesprächsnotiz, dass der Kunde eigenständig nach Abfrage der Gesundheitsfragen hier beantwortet hat, dass er keine gesundheitlichen Folgen hatte. Er verzichtet auf die Anfrage einer Krankenakte, Krankenpatientenakte, was auch immer, weil er sich definitiv sicher ist. Ich schreibe das immer so, wie mir das gerade im Sinn kommt. Okay. Was aber wichtig ist, dass ich genau da in dem Moment, deswegen super wichtig für euch als Inception-Freunde, in dem Moment verdeutliche ich dem Kunden nochmal, dass er darüber nochmal nachdenken muss, dass er wirklich jetzt sicher sein muss, weil ich sage, guck mal, jetzt unterschreibst du mir das Ding hier, dass nichts war. Und wisst ihr, wie viele ich schon kennengelernt habe, wie viele Kunden, die dann zu uns gewechselt sind, die gesagt haben, der Berater hat mich gefragt, ob ich in den letzten 5 Jahren mal krank war und nur schwere Krankheiten. Dann habe ich nein gesagt. Ja, aber dass ich 10-mal, keine Ahnung, Physio hatte wegen Bandscheibe oder, keine Ahnung, 2 Kronen jetzt mittlerweile bekommen, das musst du alles angeben. So. Oder Asthma habe, jetzt wie viele das einfach rauslassen. Neulich einen Kunden mit einer chronischen Krankheit einfach rausgelassen. Ja, das ist nicht schlimm. Du bist ja deswegen nicht berufsunfähig. Ein Versicherer wird im Worst-Case-Fall, wenn es dann zu, keine Ahnung, 500.000 Euro Zahlungen kommt, wird er das prüfen. Und das sage ich immer dem Kunden. Hey Kunde, pass auf, nehmen wir mal an, du fährst in ein anderes Auto rein, dann prüft die Versicherung auch bei 10.000 Euro Schaden, ob das vorsätzlich war oder ob das grob fahrlässig war oder ob das wirklich, wer die Schuld am Ende trägt. Und da geht es um 10.000 Euro.
Ja.
Und jetzt stell dir vor, es geht um 1.500 Euro mal 12 mal 30 Jahre, weil du jetzt berufsunfähig bist. Da prüft eine Versicherung ganz genau, ob du vorvertraglich irgendwelche Sachen nicht angegeben hattest, weil wir hätten dich ja nicht angenommen. Da ist die Versicherung halt natürlich auch schlau. Ne? Wir hätten dich nicht angenommen, wenn du uns gesagt hättest, dass du mal vor 2 Jahren, keine Ahnung, einen kleinen Unfall hattest oder eine chronische Krankheit hast oder sonst was. Was vielleicht genau, also nehmen wir mal an, die verklagen dich jetzt, weil du eine chronische Prozitis hattest vorvertraglich und du hast aber eigentlich, hast du jetzt einen Bandscheibenfall gerade. Oder? Liege ich da falsch? Oft habe ich das oft so mitbekommen, dass eine Versicherung dann sagt, vorvertraglich hast du vergessen, uns anzugeben, dass du chronische Prozitis hattest, weil hättest du uns das gesagt, hätten wir dich nie aufgenommen. Aber eigentlich geht es in dem Fall gerade um Bandscheibe.
Ja, da kommt es dann in der Tat immer drauf an, welches Verschulden wird zur Last gelegt. Ne? Also grob kategorisieren kann man es in grob fahrlässig, vorsätzlich und dann wird es gefährlich arglistig. Kommt der Versicherer zu dem Ergebnis, oh, ich wurde hier arglistig getäuscht. Ne? Also der hat bewusst den Bandscheibenvorfall oder die chronische Bronchitis verschwiegen. Damit er den Versicherungsschutz kriegt, um uns dann auch damit zu schaden. Also wir zahlen für Leistungen, die wir eigentlich gar nicht leisten wollen, weil wir hätten den niemals versichert mit chronischer Bronchitis. Dann spielt es für die Kausalität erstmal keine Rolle. Ne? Dann werden die im Ergebnis durchaus leistungsfrei. bei grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz kann man dann den sogenannten Kausalitätsgegenbeweis liefern. Sehr aufwendig. Blöd, man hat plötzlich die Beweislast und man muss beweisen, hör mal, lieber Versicherer, selbst wenn ich dir das alles so richtig mitgeteilt hätte, hätte das doch überhaupt keine Auswirkung auf den jetzigen Schadensfall, weil was an meine Bronchitis jetzt mit meinem Bandscheibenvorfall zu lernen und so weiter. Ne? Aber das macht, erstmal möchte man ja gar keinen Prozess, ne? Das dauert Jahre mitunter. Das möchte man sich ja schon sparen und diese ganzen Missverständnisse natürlich ausräumen. Ein Praxistipp, was ganz häufig passiert und immer häufiger wird, ist gerade in Fällen, wo keine Patientenakte eingefordert worden ist, nämlich Folgendes. Nicht nur die Frage nach, welche fünf Jahre im Zeitraum der letzten fünf Jahre Behandlungen und so weiter, sondern die Fragen der psychischen Erkrankungen und so weiter, die sind auch immer ordentlich mit reingepflastert. Und da sagt man dann auch, nee, super, war ich nicht. Nein, keine psychische Erkrankung oder ich wurde in den letzten 10 Jahren nicht wegen psychischer Leiden behandelt. Und da gibt man seine Gesundheitsfragen ab und 8 Jahre später, wie viele in der Bevölkerung, hat man dann Burnout oder eine Depression oder was auch immer, also ein schweres psychisches Leiden, das einen schlicht berufsunfähig macht. Dann zieht der Versicherer sich die Patientenakte und stellt fest, ah, guck mal, vor 4 Jahren oder vor 8 Jahren, wann auch immer, war der ja mal beim Hausarzt und der hat ihm da eine Diagnose Depression gegeben. Ne? Das steht so in der Akte drin. Das wusste der Patient aber zu keinem Zeitpunkt. Ne? Weil der Arzt, der hat es locker flockig abgerechnet, wusste nicht so ganz genau, was macht er jetzt mit dem Erschöpfungssyndrom. Ne, der war irgendwann mal da, kann man ja mal ganz böse sagen, braucht den Freitag frei, hat gesagt, oh, ich bin heute so müde. Das ist ja Depression, super, ne? kann ich super abrechnen. Ne? Und er kriegt das gar nicht mit. Er sagt nur, ja klar, hier hast du dann 2 Tage AU. Und fertig. Und dann erklär mal bitte dem Versicherer, dass man wegen psychischer Folgen noch nie behandelt worden ist. Das glaubt er einem erstmal nicht. Und was wird denn wohl der Arzt sagen? Oh, stimmt, ich habe da Abrechnungsbetrug begangen. Oder wird er sagen, nee, da war bei mir und das war meine Diagnose und das habe ich mir auch so mitgeteilt. Ja. Also von daher schon, also das ist, also was man da so in Patientenakten stellenweise so liest und psychische Folgen werden ganz oft diagnostiziert, wo ich dann meine Mandanten auch anspreche und sagen, was ist denn da passiert? Weiß ich gar nichts von, glaube ich denen auch erstmal so.
Mhm. Ne? Ja.
Das ist deswegen schwierig, dann auch wieder da die Kuh vom Eis zu kriegen.
Ganz wichtig für euch als Berater, als Vermittler, als Makler, dass ihr eine Gesprächsnotiz habt und euch da rechtlich absichert und für den Kunden, wenn der Kunde, es hören ja auch bestimmt einige Kunden von mir jetzt mit, wenn du, lieber Kunde, auf der rechtlich sauberen Seite stehen möchtest, dann musst du immer deine Patientenakte und Krankenakte einfordern. Und ich sage euch, für mich als Berater ist es immer so aufwendig und lästig, weil ein Kunde sagt, ja, alles gut, lass unterschreiben, das ist jetzt, das Ding ist durch in trockenen Tüchern, in 3 Wochen gibt es Kohle dafür. Aber mir ist es wichtig und da kommt es immer drauf an, wen ihr vor euch sitzen habt, dass im Leistungsfall dann alles klapp läuft und sauber läuft. Deswegen sichert euch als Kunde dahingehend ab, dass ihr immer eine Krankenakte, eine Patientenakte anfordert bei der Gesellschaft XY. Okay, Markus, ich glaube, ich habe dich jetzt sehr viel ausgefragt. Hast du irgendeinen Tipp noch für die Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen, vom Vertreter zum Maklerstatus zu wechseln?
Also in der Tat, also ich glaube, dass die beste Empfehlung, die man da geben kann, ist, bevor man diese Entscheidung trifft, auch wenn man vom Mindset meint, als Vertreter wäre man selbstständig, ist es doch so, dass es in der Qualität des Unternehmerseins in den Unterschiede gibt. Also es ist toll, seine Anfänge in einem relativ sicheren Umfeld zu machen, aber das nimmt dann auch so ein bisschen die Verantwortung und das Gespür für das eigentliche Unternehmertum. Da müsste man schon mal ehrlich mit sich selbst sein und sagen, möchte ich denn wirklich auch, also genieße ich diese Freiheit, die ich als Makler habe. Ich meine, möchte ich das? Bin ich ein freiheitsliebender Mensch und in der Verantwortung? Und in diesem Kontext, damit man nicht völlig ins Leere läuft, ist es unsagbar wertvoll, wenn man dann auch einfach diese Angebote, wie ihr sie auch macht mit Videokursen, dass man die an die Hand nimmt und mal zeigt, so und so läuft es in der Praxis. Ist es nicht alles so schlimm, wie es gemalt wird? Ihr habt alle Selbsterfahrung aus dem Strukturvertrieb und könnt ihr im Prinzip jeden Einzelnen da abholen, wo er gerade ist. Und diese Angebote, die sollte man auch ernsthaft wahrnehmen. Also das ist immer wieder Gold wert, wie ich auch feststelle. Und die kommen auch mit einem anderen Backform, mit einem anderen Verständnis. Also man kriegt das auch mit, ob einer jetzt aus dem Strukturvertrieb kommt und mit Unternehmen und Idealisten wie Mimakler gar nichts zu tun hat, weil die stellen andere Fragen. Man kriegt das immer mit der Fragestellung mit und mit den Basics, die dann da sind.
Okay, Markus, dann vielen Dank. Also zusammengefasst, für mich jetzt persönlich nochmal super cool, die Folge davor auch super wichtig. Es gibt euch ja, ein sicheres Gefühl bei der Sache. Und ich sag's immer wieder, schaut euch unseren Videokurs an, wendet euch an euch, schreibt uns eine Nachricht, hört den Podcast an und so weiter und so fort. Seid einfach offen für die Geschichte. Nur offen sein. Keiner zwingt euch hier irgendwie, wobei ich manchmal echt das Gefühl habe, wenn ich die Leute zwingen würde, in den Maklerstatus zu wechseln, keine Ahnung, dann würden sie schneller wechseln, wenn wir den... Es ist einfach tatsächlich in der Realität so, wenn wir die Leute frei entscheiden lassen und sagen, schaut euch das an, hört euch das an, dann dauert es einfach viel länger, aber es ist okay für uns, es ist okay für euch. Wichtig ist nur, dass ihr immer offen für all das seid, offen seid zu sagen, ich höre mir das an, immer die andere Seite der Medaille kennenzulernen und dann dementsprechend eine fundierte Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich bin dort glücklich, wo ich gerade bin, weil ich habe auch die andere Seite gesehen. Aber wenn man einfach von vornherein die rosarote Brille anhat, aufhat und sagt, nee, meine Führungskraft hat gesagt, ich bin mit einem Bein im Knast, wenn ich Makler werde, dann, ja, dann tut es mir leid, Freunde. Da müsst ihr Eigeninitiative ergreifen und sagen, ich höre mir das an, ich schaue mir das an und ich definiere A und B und sag am Ende des Tages ist das und das für mich richtig.
Also ich hab ja immer ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Mandanten und ich begleite die auch über die Jahre hinweg, weil es ist ja nicht mit dem Ausstieg getan. Es geht ja dann auch um die Provisionsabwehr. Das kommt ja immer wie so ein Rattenschwanz und den Aufbau als Makler. Und ich habe noch von keinem einzigen Mandanten, den ich betreuen darf, gehört, das war eine schlechte Entscheidung. Also wirklich von null. Und ich habe jeden Einzelnen gefragt, mehrmals auch.
Das kann ich definitiv auch nur 100% bestätigen. Für mich selber und für die Jungs und Mädels, die ich bisher unterstützt habe, zu wechseln. Aber vieles hängt mit Selbstverantwortung zusammen. Und ich glaube, man muss eine unternehmerische Verantwortung selber tragen können und auch ja definieren können, was der Unterschied zwischen Verantwortung und unternehmerisches Risiko letztendlich ist.
Ja.
Und ich glaube, das wäre auch mal eine Folge, die man, oder Markus, könnte man auch mal aufnehmen. Du hast doch wahrscheinlich so, hast du bestimmt so Jungs und Mädels, die sagen, das ist ein Risiko, was ich zu tragen habe. Oder ich sage halt, ey, es liegt in meiner Verantwortung als Unternehmer, das in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich schaue mir jetzt nochmal das und das an, ich optimiere nochmal das und das in meinem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das richtige Mindset als Selbstständiger darin zu wachsen, dann letztendlich ein Unternehmen zu haben, was dann von selbst aus funktioniert.
Absolut.
Können wir auch, das fällt mir jetzt gerade so auf, können wir eigentlich nochmal aufnehmen, wenn du Lust hast. aber gut, okay. Markus, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag heute und ja, euch, liebe Freunde da draußen, wünsche ich gute Geschäfte die Woche noch und ja, das war's mit der Folge. Hab euch lieb. Und liebe Grüße gehen raus. Bis bald, euer Najim von WeMakler.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Das war Maklerverse, der Podcast von WeMakler für euren Erfolg in der Versicherungsbranche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten.